Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Juristin und Publizistin Leane Bittnartz. Guten Tag, Frau Bittnartz.
Einen schönen guten Tag, Frau Schäfer.
Und schön, dass Sie uns zuhören, wo Sie auch immer gerade sind. Ich weiß es nicht, wie es bei Ihnen ist, wenn Sie rausgucken. Wenn ich hier aus dem Berliner Studio gucke, dann sehe ich eine Menge Schnee. Und Frau Bittnartz, wenn Sie sind in Hamburg, Sie können wahrscheinlich gerade nicht rausgucken, weil Sie auch in einem Studio sitzen.
Ja,
aber wenn Sie könnten, was würden Sie sehen?
Ich kann es sogar. Das Studio hat nämlich große Fenster. Ich sehe auch Schnee. Ich sehe einen schneeverschneiten Parkplatz und schneeverschneite Bäume. Ein seltener Anblick in Hamburg, aber sehr schön.
Und wird wohl die Alster zufrieren? Was denken Sie?
Ich glaube nicht, dass sie ganz zufriert, aber sie hat tatsächlich so eine Art Ei, oder man sieht Eisschollen. Das sehe ich das erste Mal jetzt in 4 Jahren, in denen ich in Hamburg bin. Und das sieht faszinierend und nett aus.
Ja, in jedem Fall muss man sich, wenn so eine Eisscholle treibt, sie sich angucken. Man muss raus, ne? Man muss irgendwie frische Luft schnappen, man muss Vitamin D tanken, Tageslicht sehen, damit man diese Zeit gut überlebt.
Das sollte man tun und das versuche ich auch jeden Tag zu machen.
Wir besprechen wie immer die Themen dieses Tages in dieser Mittagsstunde. Gleich unser erstes Thema. Der Impfgipfel, der gestern stattgefunden hat, war ein wichtiges Ereignis. Aber was war er jetzt genau? Eine Beruhigungspille nur, wie etwa die Linkspartei sagt? Das fragen wir gleich. Ja, was war das jetzt genau, dieser Impfgipfel, den wir da gestern erlebt haben? War das ein Austausch, an dessen Ende neue Erkenntnisse, neue Ergebnisse standen? Oder war das eine Beruhigungspille? Der Gesundheitsminister Jens Spahn, der hat natürlich gesagt, ja, es war wichtig und der hat uns eingeschworen auf harte Wochen der Knappheit.
Eins ist klar geworden und auch allen Teilnehmern klar geworden, dass eben in diesem ersten Quartal bis in den April hinein das noch harte Wochen der Knappheit sein werden. Es lässt sich nicht schneller beschleunigen, übrigens auch mit Geld nicht.
Das hat also Jens Spahn gesagt, aber eben Dietmar Bartsch von der Linkspartei hat das weggewischt und hat gesagt, dieser Impfgipfel war eine Beruhigungspille für die Bevölkerung. Was sagen Sie, Frau Bittnartz?
Ich bin ja mit Herrn Bartsch selten einer Meinung, aber hier stimme ich ihm zu. Er nannte ja auch das Wort Placebo, auch der Spiegel spricht vom Placebo-Gipfel. Und da jetzt Herr Spahn angesprochen ist, also es ist ja nun wirklich evident, dass die Bestellungen zu gering ausgefallen sind auf EU-Ebene zunächst. Das ist weithin bekannt, das wird ja auch diskutiert. Und anstatt im Grunde das einfach mal offen einzuräumen, dass also dieser Prozess nicht optimal war, sagte Herr Spahn gestern, eine ständige Fehleranalyse helfe nicht weiter, es gehe jetzt um Gelingen und Verbessern. Und ich glaube, dass man so die Bevölkerung nicht mitnimmt, den Frust, den es zu Recht auch gibt, über den Verlauf der Impfkampagne nicht versucht irgendwie zu minimieren, sondern das hat tatsächlich einfach so ein bisschen fast selbst exkulpierenden Charakter. Man habe nicht anders gekonnt. Und allerdings, man muss sagen, was immerhin an jetzt doch harter Erkenntnis gestern folgte, sind Zahlen. Es wurde jetzt klar gesagt, dass im ersten Quartal wird es 18,3 Impfdosen in Deutschland insgesamt geben, im zweiten 77,1 und im dritten 126,6, im vierten dann
Millionen,
rund 100.
Ja.
Millionen, Verzeihung. Mhm. Ja, genau, mhm. Jeweils Millionen. Und die Kanzlerin hat nochmal ihre harte Zusage bekräftigt, dass es ein Impfangebot bis zum 21. September für jeden deutschen Bürger geben soll. Daran wird sie sich dann auch messen lassen müssen.
Und was wir ja auch erfahren haben nochmal, ist, wie denn so ein Impfstoff hergestellt wird und dass diese Herstellung eben wirklich ja auf einem hohen Niveau stattfindet, dass da ganz viele Komponenten reinspielen. Wir haben in den Tagesthemen den BioNTech-Chef Ugur Sahin gehört, der hat ja dieses hier gesagt.
Wir sind selbst davon abhängig, dass die Zulieferer uns Materialien liefern, wie zum Beispiel besondere Lipide. Das heißt, wenn es dann zu einer Verzögerung kommt, aufgrund zum Beispiel eines technischen Problems oder aufgrund eines Rohstofflieferungsproblems, schlägt das sofort durch. Dementsprechend können wir gar nicht anders, als dass wir kurzfristige Veränderungen auch nur kurzfristig kommunizieren können.
Also das hat Herr Sahin nochmal gesagt. Frau Bittnartz, haben Sie da gedacht, okay, das war nochmal eine neue Information für mich? Oder haben Sie eher gedacht, naja, das wussten wir auch schon vorher, nicht so explizit vielleicht, aber im Großen und Ganzen haben wir gewusst, das Prozedere ist kompliziert?
Also man hat es im Großen und Ganzen gewusst, aber nicht so konkret. Und es ist sicherlich sehr, sehr gut, dass Herr Sahin das gestern erklärt hat. Übrigens flankiert auch nochmal im Heute-Journal vom Finanzvorstand von BioNTech, von Herrn Pötting. Es ist so, dass dieses Verfahren ist ja ganz neuartig, dieser mRNA-Prozess, wie sich das nennt, für den eben diese Lipide, die Herr Schein angesprochen hat, erforderlich sind. Und die, das hat Herr Pötting erklärt, dieses Verfahren auch für diese Lipidherstellung, das musste überhaupt erstmal entwickelt werden. Da hat man insgesamt 5 Zulieferer. Und das heißt, es ist im Grunde alles so knapp auf Kante genäht, einfach weil es so neu ist. Das sagt dann wiederum Herr Schein, es gibt gar keine vollen Lagerstätten. Es wird also alles praktisch direkt weiter ausgeliefert, was fertig ist. Und sobald es dann einen Engpass bei Zulieferern, auch anderen Zulieferern gibt, dann können eben solche Rückstände auftreten. Das klingt für mich sehr plausibel. Und perspektivisch wird sich das vielleicht ändern durch mehr Zulieferer auch noch, aber das ist im Moment der Status quo.
Mhm. Also was denken Sie, warum ist dieser Gipfel so anberaumt worden? War da eine Regierungsequipe am Werke, die ein Problem gehabt hat? Die hat gesehen, okay, die Impfungen laufen schleppend an, was tun wir denn jetzt? Okay, wir setzen uns zusammen, inszenieren einen Gipfel, an dem alles nochmal erklärt wird. Und dann wissen wir alle, es geht halt nun mal nicht schneller. Und wir sind, Sie haben vorhin das Wort exkulpiert genannt, das sind wir dann. Könnte es so gewesen sein oder war es ein wirkliches ernsthaftes Anliegen, auch der Kanzlerin da nochmal zu sagen, was können wir tun, wie können wir die Sache schneller über die Bühne bringen und wie können wir die Menschen wirklich auch ein Stück weit da abholen, wo sie sind, nämlich bei ihrer Angst und bei dieser Frage, wann werden wir denn nun endlich geimpft?
Also ich denke, es war beides. Also ich möchte keinem der verantwortlichen Politiker absprechen, dass sie nicht wirklich versuchen, bestmöglich zu handeln. Ich meine eben nur, dass man durchaus dann auch eigene Fehler einräumen sollte. Also mit Sicherheit, das hat die Kanzlerin ja schon die ganze Zeit in der Pandemie versucht, sie viel zu erklären. Aber man muss schon auch sagen, der öffentliche Druck ist doch schon jetzt sehr groß geworden und übrigens nicht zu vergessen, auch der Druck innerhalb der Regierungsparteien. Also gerade Herr Tschentscher, unser erster Bürgermeister hier in Hamburg, hat sich gestern bei einer Pressekonferenz fast zeitgleich extrem kritisch geäußert und sagte, diese Zahlen, auch dieses Impfversprechen bis zum 21. September der Kanzlerin sei auf höchst unsicheren Tatsachengrundlagen eben wegen möglicher Lieferengpässe und beklagte wie auch andere Ministerpräsidenten eben das Verhalten des Bundes. Frau Schwesig hat sich gestern sehr kritisch nach dem Impfgipfel geäußert, also die Ministerpräsidentin aus Mecklenburg-Vorpommern und sagte auch, es sei nicht erklärt worden, warum eben der Bestellungsvorgang auf der EU-Ebene verglichen beispielsweise mit den USA einfach in viel geringerem Umfang ausgefallen ist.
Wir hören Sie nochmal, Manuela Schwesig.
Wir brauchen wirklich klare, verbindliche Aussagen darüber, welche Impfstoffe geliefert werden, pro Monat, möglichst pro Woche. Wir haben gestern in einem ersten Schritt die Angaben pro Quartal gekriegt. Aber wenn es heißt, im zweiten Quartal kommt mehr Impfstoff, ist natürlich die spannende Frage, ist das April, Mai oder Juni? Natürlich zählt hier jede Woche.
Es zählt jede Woche, Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern. Also ich meine, wir halten fest, es ist nochmal wirklich dezidiert diskutiert worden und man konnte zumindest den Eindruck gewinnen, gut, es geht etwas voran, so schnell, wie es eben im Moment gehen kann.
Ja, wie es im Moment gehen kann, aber eben deshalb, weil man im letzten Jahr zu wenig Geld in die Hand genommen hat, um auch da Zahlen zu nennen. Die USA haben im Sommer letzten Jahres schon ungefähr 15 Milliarden Euro auf den Tisch gelegt für Bestellungen und die EU 2,7 Milliarden, weil man sich nicht einig war, weil kleinere Länder nicht Bedenken hatten wegen zu hoher Kosten für die Impfstoffe. Und da sind übrigens auch die Relationen nochmal interessant. Es gab gestern einen Tagesthemenkommentar des Journalisten Markus Grill, der sagte, dass unterstellt, die EU habe die hätte für Höchstpreise Impfstoff für alle EU-Bürger gekauft, dann hätte dieser Gesamtkaufpreis gerade mal 2% der Kosten betragen, den die Deutschen Steuer zahlen dafür und nur die Deutschen vorgemerkt für die Pandemie zahlen. Da sind die anderen Länder noch gar nicht mit drin, 2%. Also das zeigt einfach, da war man an der falschen Stelle zu geizig, zu sparsam, zu vorsichtig.
Ja, wann dürfen denn die Schulen wieder öffnen? So richtig für alle Kinder, für alle Jugendlichen. Für Deutschland wissen wir das nicht. In Österreich dürfen sie am nächsten Montag wieder öffnen, jetzt am 8. Februar. Die Österreicher sagen, wir müssen soziale, wir müssen psychologische Folgen dieser Maßnahmen, die wir hier verhängen, berücksichtigen. Und wenn wir Schülerinnen flächendeckend und kontinuierlich immer wieder testen, dann kann das gehen. Wie wird es in Deutschland sein? Da haben Schleswig-Holstein und Niedersachsen Stufenpläne entwickelt. Und gestern zum Beispiel bei Anne Will im ersten ist der noch unveröffentlichte niedersächsische Stufenplan Thema gewesen. Der könnte Modellcharakter haben für ganz Deutschland. Wenn ich es mal so zusammenfasse, dann steht da drin, dass es Lockerungen in 6 Stufen geben könnte, je nach 7-Tage-Inzidenz. Und der Ministerpräsident in Niedersachsen, Stefan Weil, der hat dazu gesagt:
Wir hoffen, dass, wenn man sich auf ein solches System verständigen kann, sicherlich auch mit Änderungen, aber im Verständigen kann, dass es auch klar macht in der ganzen Gesellschaft, wir haben alle zusammen am meisten etwas davon, wenn die Infektionen runtergehen, und wir leiden auch gemeinsam, wenn sie wieder hochgehen.
Ist das vielleicht, Frau Bethnerz, das Wichtigste an dieser Sache, dass wir einfach sozusagen einen gemeinsamen Plan haben und wissen nochmal, wir hängen da gemeinsam drin in dieser Sache, in dieser Pandemie, und wenn wir gemeinsam dafür sorgen, dass die Infektionszahlen runtergehen, dann gewinnen wir gemeinsam.
Das würde ich in jedem Fall unterstreichen, denn es ist ja wichtig, dass Menschen bei den Einschränkungen, die sie gerade erleben, eine Perspektive haben. Und dann eine Perspektive, die einigermaßen konkret ist und ansetzt an bestimmten Inzidenzwerten, sodass man abschätzen kann, ab wann es besser wird. Das kann ja auch zu eigenem Verhalten motivieren, dass man eben sich noch stärker einschränkt und Kontakte meidet, in der Hoffnung, dass dann die Öffnungen auch schneller vonstatten gehen. Und das ist auch die Idee hinter diesem Plan, der, so sagte das Herr Weil bei Anne Will, eben ausdrücklich Modellcharakter für ganz Deutschland haben soll und nicht spezifisch nur für Niedersachsen.
Mhm. Und Sie haben sich den Plan ja ganz genau angeguckt. Also am Ende, wenn es dann nur noch ganz wenige Fälle gibt, dann kann man da vielleicht dazu übergehen, sich wieder zu treffen ohne Masken. Dann können Diskotheken wieder öffnen mit Hygieneregeln, aber natürlich weiterhin. Die Frage ist halt, wie lange wird es dauern, bis wir da hinkommen?
Genau, das ist natürlich sehr weit weg. Das betrifft jetzt Inzidenzen unter 10. Der interessante Bereich ist, also es gibt Stufe 5 und 6, das ist 100 bis 200, da wird praktisch nichts gelockert. Ab Stufe 4, das ist 50 bis 100, da fängt es an, interessant zu werden. Dann soll es Wechselunterricht geben in Grundschulen und Abschlussklassen, also wichtige Botschaft auch für Eltern. Und in der Stufe darunter, Stufe 3, 25 bis 50, da soll dann in den Grundschulen insgesamt Präsenzunterricht wieder stattfinden. Und dann soll auch der Einzelhandel mit Hygienekonzept wieder öffnen können. Gleiches gilt für Hotel und Gastronomie. Also das ist eigentlich so der Bereich, der auch oft diskutiert wird, dass man versuchen muss, unter diese 50 zu kommen, weil man dann Lockerungen schaffen kann, die sich tatsächlich auch signifikant im alltäglichen Leben der Menschen positiv auswirken.
Und jetzt wird, finde ich, aber doch interessant sein, wie das in Österreich laufen wird, wo eben sehr kontinuierlich getestet werden soll, auch in den Schulen. Interessant, dass das in Deutschland gar nicht so diskutiert wird, dass diese wirklich flächendeckenden Tests ja auch wichtig und auch eine Möglichkeit sein könnten, Sicherheit zu schaffen.
Ja, es ist ein guter Punkt, weil natürlich die 7-Tage-Inzidenz Zahlen nur so präzise sein können, wie überhaupt getestet wird. Das gilt ja sozusagen über die Tests, bestimmte Tests jetzt gerade bei Schulen hinaus. Aber ich stimme Ihnen zu, der Teil der Debatte wird vernachlässigt. Es gibt einen weiteren Kritikpunkt. Man muss natürlich sehen oder sich fragen, ist das möglich, in diesem Detaillierungsgrad wirklich Modellcharakter für ganz Deutschland zu haben? Also Niedersachsen ist ja ein Bundesland, wo die Bevölkerung sehr ländlich geprägt ist. Es gibt wenig Ballungszentren. Das unterscheidet Niedersachsen zum Beispiel von Nordrhein-Westfalen. Es ist halt die Frage, ob sich diese Vorstellung wirklich 1:1 auf Bundesländer mit Ballungsräumen und dichter Besiedelung übertragen lassen.
Wir wollen jetzt mal auf den Erfolg der Rechtspopulisten in dieser Corona-Pandemie gucken. Es war ja am Anfang dieser Krise so, dass gesagt wurde, das ist die Stunde der Exekutive und alle anderen werden eigentlich eher verlieren. Und tatsächlich hatten die verschiedenen rechtspopulistischen Parteien in Europa da nicht viel gewinnen können am Anfang. Jetzt ist es, wenn wir zum Beispiel nach Frankreich blicken, so, dass Marine Le Pen vom Rassemblement National auf ganz gute Werte, Umfragewerte zurzeit kommt. Frankreich ist zurzeit in der Situation, dass man eigentlich alles tun möchte, um einen dritten wirklich strengen Lockdown zu vermeiden. Aber die Franzosen sind sehr genervt. Es sind nur 48% für einen harten Lockdown wie im Frühjahr. Und wenn man das vergleicht, im März vor einem Jahr, da hatten wirklich 93% der Menschen dort ihre Zustimmung zu eben diesem harten Lockdown gegeben. Liane Bethnerz, was denken Sie, wird Marine Le Pen weiterhin davon profitieren können, von dieser frustrierten Stimmung jetzt?
Ja, ich denke schon. Und offensichtlich liegen auch bei Herrn Macron die Nerven ziemlich blank. Was war passiert? Also es hieß Freitag zunächst durch den Regierungssprecher, dass es einen sehr harten Lockdown wohl geben werde. Dazu muss man wissen, es gibt eigentlich schon einen Teil-Lockdown. Es gibt Ausgangssperren von 6 Uhr abends an. Es sind, und jetzt ist es so, dass zusätzlich sind jetzt auch Geschäfte mit einer Größe von über 20.000 Quadratmetern geschlossen. Aber der Einzelhandel ist weiter auf, Friseure sind weiter auf, Cafés hingegen sind geschlossen.
Aber Kitas und Schulen sind auch weiter offen.
Genau, und Macron hat sich jetzt ausdrücklich, sehr plötzlich muss man sagen, dann doch gegen einen dritten harten Lockdown ausgesprochen. Und ich vermute, oder es vermuten eben auch die französischen Kommentatoren in der Presse dort, auch tatsächlich aus Angst vor Le Pen, die sehr viel Druck macht und die im Endeffekt sagt, die bisherigen zwei Lockdowns habe Macron nicht genutzt, um im Grunde perspektivisch auch Maßnahmen zu entwickeln oder Konzepte zu entwickeln, wie Frankreich gut durch die Krise kommt. Und die Umfragewerte sind für Macron gefährlich geworden. Also aktuelle Umfragen sagen, wenn jetzt, und die Präsidentschaftswahl ist ja 2022.
Im April,
ja. Genau. Wenn also jetzt ein zweiter Wahlgang wäre zwischen ihm und Marine Le Pen, dann würde sie 48% bekommen und er 52%. Mhm. Das muss ihn beunruhigen.
Das muss ihn beunruhigen. Da ist sie wirklich sehr nah an ihm dran. 48% würde sie bekommen, sagen die Umfragen. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann Macron tun oder wie geht man mit so einer Situation um?
Also interessant ist, dass es jetzt auch in Frankreich Grenzschließungen gibt. Das hatte das Rassemblement National, das ist die Partei von Marine Le Pen, die früher Front National hieß und sich umbenannt hat, forderte das schon seit einem Jahr, klar, als klassisch rechtspopulistische Partei. So, und jetzt es ist aber eben auch so, dass Franzosen nur nach außerhalb der EU reisen dürfen, wenn sie einen triftigen Grund haben. Und das feiert jetzt Marine Le Pen und tut praktisch so, als sei jetzt Macron auf ihre Linie umgeschwenkt. Und sie adressiert, das ist auch die Kernklientel im Grunde des Front National, die kleinen Leute, die sich Sorgen machen, kleine Selbstständige, dass sie ihre Existenz verlieren. Und Macron hat ja so wie ohnehin in Teilen der Bevölkerung, denke auch an die Gelbwestenbewegung, gilt ja zum Teil als zu elitär, als zu abgehoben. Und ich glaube, dass er insofern jetzt versucht, ja, zumindest diesen Eindruck nicht weiter zu verfestigen, dass er quasi ad gusto neue Lockdowns anordnet.
Ja gut, das wird er tatsächlich versuchen zu verhindern. Wenn man jetzt sozusagen mal auf die europäische Gesamtlage guckt, aber auch nach Deutschland, was erleben Sie denn da oder wie würden Sie es einschätzen? Würden, jetzt bleiben wir mal konkret in Deutschland, Sie sagen, dass die AfD auf längere Sicht auch von einer gewissen frustrierten Stimmung hier profitieren könnte?
Ja, aber die AfD hat dieses Thema wirklich verpasst und ist ja auch tief zerstritten. Also Jörg Meuthen hat auf dem Parteitag, Bundesparteitag der AfD in Kalkar im November explizit gesagt, es gäbe bei diesen Querdenkern auch Menschen, die nicht mal gerade ausschauen könnten und hat im Grunde zumindest vor Teilen dieser Bewegung gewarnt, während andere AfD-Funktionäre große Sympathien dafür zeigen. Und das Interessante ist allerdings, es gab einen sehr guten Kommentar dazu von Malte Lehming im Tagesspiegel im Dezember schon, also eigentlich, und das gilt übrigens für die fast gesamte neue Rechte, eigentlich steht ja die Rechte für oder stellt sich gerne dar als Parteien oder Leute von Disziplin, Kargheit, Verzicht, Preußentum, all diese Dinge. Also hätte man meinen können, dass sie jetzt auch gerade in einer Pandemie, nationalen Krise zusammenstehen, Verzicht predigen und eben nicht sozusagen auf Pseudorebellen gegen Schutzmaßnahmen machen. Und Herr Lehming schrieb dann sinngemäß, also im Grunde müsste ja eine Partei, die sich so national gibt, jetzt dafür sorgen, dass eben Deutsche möglichst nicht auf Intensivstationen landen. Aber das passiert eben in dieser Form nicht. Und damit hat eigentlich die AfD dieses Thema verschlafen und kann jetzt auch zum Beispiel Kritik wie jetzt an der Impfpolitik der EU eigentlich gar nicht legitim geltend machen, weil sie ja die ganze Zeit schon Stimmung gegen die Schutzmaßnahmen macht.
Liane Bethnerz ist zugeschaltet aus Hamburg und aus dem Nachbarstudio zugeschaltet ist jetzt meine Kollegin Heike Bredul. Wir möchten sprechen über diese Frage, wie denn mehr Frauen in den Parlamenten in Zukunft sitzen können. Es haben jetzt 10 Klägerinnen vor dem Bundesverfassungsgericht eine Wahlprüfungsbeschwerde eingereicht. Die ist heute abgewiesen worden. Die bezog sich auf die Wahl 2017. Diese Klägerinnen, zum Beispiel darunter die Professorin Silke Laskowski, waren recht ärgerlich.
Wir können anhand der Statistik erkennen, dass seit Jahren Frauen auf der Strecke bleiben, ausgebremst werden, nicht nominiert werden. Das hat nichts mit den Frauen selbst zu tun, denn die stehen bereit, die möchten gerne nominiert werden. Sie werden aber ausgebremst durch die Strukturen innerhalb der Parteien, die immer noch von Männern beherrscht werden.
Ja, und deswegen sollte also die Wahl, die Bundestagswahl 2017, mittels dieser Wahlprüfungsbeschwerde nochmal überprüft werden, weil es eben keine gesetzlichen Regelungen zur paritätischen Ausgestaltung der Landeslisten gibt. Sprich eben, die Parteien stellen zu wenige Frauen auf. Heike Bredul, das Bundesverfassungsgericht hat also diese Wahlprüfungsbeschwerde abgewiesen. Mit welcher Begründung denn?
Also das Gericht hat gesagt, dass die Beschwerde unzulässig ist. Also die Richter des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts, das sind übrigens 5 Frauen und 3 Männer, finden, dass nicht genug begründet wurde, warum der Gesetzgeber für Geschlechterparität sorgen soll. Und die Richter schreiben in ihrer Begründung, dass die gewählten Abgeordneten ja auch nicht nur ihrem Wahlkreis, ihrer Partei oder einer Bevölkerungsgruppe verpflichtet sind, sondern eben dem ganzen Volk, insofern auch Frauen und Männern. Und deshalb käme es auch nicht darauf an, dass das Parlament zur Hälfte aus Frauen besteht. Und sie sagen, dass die Klägerinnen sich auch nicht genug damit auseinandergesetzt hätten, ob ein Paritätsgesetz im Konflikt stehen würde mit dem Grundsatz der Freiheit und Gleichheit der Wahl und mit der Parteienfreiheit. Also im Grunde haben sie gesagt, das, was ihr geliefert habt an Argumenten, reicht noch nicht. Aber ob ein Paritätsgesetz grundsätzlich verfassungsgemäß wäre, darüber haben die Karlsruher Richter nicht entschieden.
Mhm. Wie ist denn der Frauenanteil im Bundestag derzeit und auch in den Landesparlamenten?
Aktuell liegt der Frauenanteil im Deutschen Bundestag bei 30,7%. Das ist weniger als in der letzten Legislaturperiode, da waren es 36,3%. Und in den Landesparlamenten ist das ähnlich. Der Frauenanteil ist vor allem seit den 80ern extrem gewachsen, also relativ kontinuierlich gewachsen. Aber hier gibt es natürlich deutliche Unterschiede zwischen den Ländern. Baden-Württemberg war oft Schlusslicht. Jetzt liegt Sachsen-Anhalt mit 21,8% Frauenanteil ganz hinten. Und die meisten Frauen im Parlament hat Hamburg. In der Bürgerschaft sitzen 43,9%.
Frau Bethnerz, in Hamburg, da sind Sie gerade. Warum ist das denn so insgesamt, wenn man also auf die Gesamtlage blickt, dass die Parteien nicht genügend Frauen aufstellen?
Tja, das ist im Grunde das Problem, was sich auch in vielen anderen Bereichen stellt, die klassisch männerdominiert sind. Da ist es für Frauen einfach immer noch schwierig, sehr weit nach oben zu kommen. Das gilt ja auch für die Wirtschaft, das gilt auch für Top-Positionen im Journalismus, in den Medien letztlich. Und in der Politik kommt natürlich erschwerend nochmal hinzu. Es gilt bei den anderen Bereichen auch, aber ich glaube da nochmal extremer. Frauen sind dadurch natürlich auch sehr, sehr angreifbar, öffentlich sehr exponiert. Es ist sehr schwierig, das Ganze auch mit Kindern zu vereinbaren. Es ist ja nicht nur die Arbeit in den Parlamenten, es ist ja ganz viel drumherum. Das ist das Hin- und Herpendeln, wenn man jetzt im Bundestag ist, zwischen Wahlkreis und Bundestag. Es sind Ausschüsse, es sind Sitzungen, die abends spät stattfinden. Aber es gibt natürlich schon auch diese Old-Boys-Netzwerks, die Frauen nicht unbedingt leichter machen, nach oben zu kommen. Dennoch finde ich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus juristischer Sicht hier richtig. Es war offensichtlich nicht substanziert dargelegt. Und das ist auch nochmal wichtig zu betonen. Das Gericht hat nochmal ganz klar darauf hingewiesen, dass also jetzt aus den Grundrechten abzuleiten, dass es eine Handlungspflicht gibt, ein bestimmtes Gesetz zu erlassen, das hat grundsätzlich sehr hohe Hürden. Und die sind hier eben offensichtlich nicht einmal im Ansatz dargelegt worden.
Jetzt haben Sie gesagt, also es ist eben schwierig, diesen politischen Alltag zu stemmen, wenn man zum Beispiel Kinder hat. Aber wir haben ja vorhin die Silke Laskowski gehört, also eine der Klägerinnen, Rechtsprofessorin, die eben sagt, es sei doch ein strukturelles Problem. Und in der Tat haben ja auch die Landesparlamente in Brandenburg und Thüringen ihr Landeswahlgesetz jeweils geändert, um die Parteien tatsächlich dazu zu verpflichten, mehr Kandidatinnen aufzustellen. Aber dann sind ja beide Gesetze jeweils von den jeweiligen Landesverfassungsgerichten kassiert worden. War das für Sie, Frau Bethnerz, enttäuschend?
Es war insofern nicht enttäuschend, weil ich als Juristin da auch da einfach strikt auf die Rechtslage blicke. Und das war so ähnlich wie jetzt. Also der Unterschied war eben, jetzt hat man praktisch gefordert, dass es ein Recht oder Gesetz geben soll. Da war es so, es gab die Gesetze, die wurden gekippt mit dem gleichen Argument wie jetzt, was ja schon vorgestellt wurde, dass gesagt wurde, diese Art des Gesetzes verletzt den Grundsatz der Freiheit und Gleichheit der Wahl, weil eben die Parlamente nicht dazu da sind, bestimmte Bevölkerungsgruppen prozentual abzubilden, sondern die Gesamtsituation da haben. Und ich muss persönlich sagen, ich bin hin und her gerissen, was Quoten generell angeht. Ich verstehe das Anliegen und ich sagte ja, es ist für Frauen auch strukturell in bestimmten Branchen schwierig, nach oben zu kommen. Auf der anderen Seite haben Quoten natürlich auch immer etwas Starres und können auch dazu führen, dass dann nicht unbedingt derjenige in die jeweilige Position kommt, der um die vielleicht fachlich beste Eignung hat.
Ja klar, das ist immer das Problem der Quote. Frau Bredul, jetzt sind wir in einem Wahljahr. Wie wollen denn die Parteien in den Ländern, wo demnächst gewählt wird, dafür sorgen, dass sich der Frauenanteil erhöht, also zum Beispiel in Baden-Württemberg oder auch in Rheinland-Pfalz? Das sind ja die nächsten Landtagswahlen, die anstehen.
Also Rheinland-Pfalz hat es in den letzten Jahren mit einem Mentoring-Programm für Frauen versucht, allerdings mit mäßigem Erfolg. Und für die anstehende Wahl haben die Parteien immerhin darauf geachtet, dass auf den vorderen Listenplätzen, also den sehr sichtbaren Plätzen, viele Frauen vertreten sind. Grüne, SPD und FDP haben auch Spitzenkandidatinnen. Aber das sind natürlich die Sachen, die gesehen werden. Und wo es vielleicht noch mehr hakt, habe ich gehört, ist in den Ortsverbänden und in der Kommunalpolitik, wo es eben oft daran scheitert, wie vereinbar Familie und Politik sind und wie sehr da auch die Strukturen männerdominiert sind.
Also eines haben, Frau Bethners, die Frauen jetzt mit der Wahlprüfungsbeschwerde auch nochmal geschafft, dass das Thema einfach nochmal auf dem Tisch liegt und dass wir uns damit beschäftigen und dass wir genau hingucken, oder?
Das auf jeden Fall und das ist sicherlich gut.
Das ist gut, Frau Bethners. Liane Bethners, zugeschaltet aus Hamburg, und Heike Bredul, danke, ins Nachbarstudio. Die Moskauer Polizei hat ja heute zum Auftakt des Prozesses gegen Alexei Nawalny mehr als 100 Menschen vor dem Gerichtsgebäude festgenommen. Nawalny muss sich vor diesem Gericht verantworten, weil ihm Verstöße vorgeworfen werden gegen Bewährungsauflagen. Das ist eine relativ lange Geschichte und es drohen ihm im Moment bis zu 3,5 Jahren Haft. Nawalny selbst sagt, man möchte ihn politisch kaltstellen. Wie das Urteil ausfällt, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Falls er in Haft bleiben muss, Frau Bethners, und viele Beobachter gehen davon aus, dass das wohl so sein wird. Was denken Sie, was wird das für Auswirkungen haben auf die Proteste in Russland derzeit?
Ich glaube, die Frage ist im Moment offen. Es kann natürlich sein, dass das die Protestbewegung stärkt, weil er dadurch so eine Art Märtyrerstatus nochmal zusätzlich bekommt nach der Vergiftung. Und es ist ja auch sehr mutig von ihm gewesen, überhaupt nach Russland zurückzureisen. Konnte ja damit rechnen, dass er verhaftet wird.
In der Tat, ja. Er hat gesagt, er kann sozusagen nur in Russland Oppositionspolitik
genau,
machen.
Genau, ja. Genau. Also das kann es stärken. Auf der anderen Seite erhöht der Staat die Repressionen. Es sind jetzt bei den Demonstrationen landesweit am Wochenende rund 5000 Leute festgenommen worden. Gibt es ja auch internationale Proteste jetzt auch seitens der Bundesregierung gegen. Das ist die große Frage, inwieweit die Leute sich einschüchtern lassen. Aber die Bewegung hat eine gewisse Eigendynamik bekommen, seit Nawalny ein Video veröffentlicht hat, in dem er versucht nachzuweisen, dass Putin ein Palast für Putin an der Schwarzmeerküste über gewisse Strohmänner habe, also ein unglaublich luxuriöses Anwesen. Ja. Und das bringt die Bevölkerung zumindest in Teilen schon in Rage.
Ja, unser Korrespondent hat die Leute in Russland auf der Straße befragt. Und wir hören hier mal eine Frau aus Moskau, was sie sagt.
Es geht hier nicht um Nawalny, sondern darum, was im Land geschieht, was für Bettlergehälter wir haben. Jetzt sieht die ganze Welt, welche Repressionen begonnen haben, dass man uns festnimmt. Gerichtsverfahren sind absolut ohne gesetzliche Grundlage.
Also da hört man wirklich diesen Ärger und man hört, dass es in diesen Menschen tatsächlich nicht jetzt nur um diese Person Alexei Nawalny geht.
Genau. Und interessant ist allerdings auch, was die Person Nawalny angeht. Ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle, was das überhaupt für ein Prozess ist. Also er ist 2014 zu einer Währungsstrafe verurteilt worden, weil er angeblich die russische Filiale des französischen Kosmetikkonzerns Yves Rocher betrogen habe. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat gesagt, dieses Urteil sei konstruiert und grundlegend unfair. Und jetzt wird ihm vorgeworfen, er habe sich nicht regelmäßig gemeldet bei den Behörden, was er hätte tun müssen wegen der Aussetzung der Strafe zur Bewährung. Und deshalb soll jetzt praktisch aus der Bewährung gefängnishaft werden. Ich weiß nicht, wie sehr in Russland medial darüber berichtet wird, aber dass das Ganze doch vielleicht eher einen politischen Hintergrund hat, drängt sich ja auf. Und das kann die Bevölkerung zusätzlich anstacheln. Und sie wird merken, das glaube ich auch sehr zentral, dass Putin nervös wird. Also Putin war dafür bekannt, dass er, wann immer er sich zu Nawalny geäußert hat, niemals seinen Namen ausgesprochen hat. Jetzt aber plötzlich gibt es auf staatsnahen Kanälen in den sozialen Medien und auch im russischen Fernsehen gibt es jetzt plötzlich Sendungen, die versuchen, dieses Video über diesen Protzpalast zu widerlegen und die Verbindung zu Putin. Das heißt, er geht in die Offensive. Und warum macht man das? Das macht jemand nur, weil er Angst hat.
Ja.
Genau.
Ja. Die Leute auf der Straße haben natürlich aber auch Angst. Aber es ist genau, denke ich, so wie Sie sagen, dass man sich ärgert über Putin. Wir hören nochmal einen Mann, wie er das einschätzt.
Natürlich haben wir Angst. Aber was sollen wir tun? Es ist doch schrecklich, so weiterzuleben. Noch 20 Jahre mit so einer Führung. Mit dem Ende dieses Präsidenten wird nichts enden, wenn wir diesen Staat nicht ändern.
Das finde ich interessant, dass er schon weiterdenkt und sagt, es geht nicht nur darum, Präsident Putin sozusagen weiterzuschicken, sondern der gesamte Staat muss geändert werden.
Genau, also ich meine, Russland steht auch wirtschaftlich nicht gut da. Die Frage ist natürlich, wie sehr dieser Frust trägt und wie zäh die Leute sind. Man sieht es ja in Belarus, es geht weiter, aber signifikante politische Veränderungen hat es nicht mit sich gebracht. Und die Frage ist halt, ob die Leute irgendwann auch mürbe werden oder ob, wie in Hongkong, irgendwann der Staat dann doch so hart zuschlägt, dass die Leute von sich aus zurückziehen, indem eben noch mehr führende Personen, so ist es ja in Hongkong, in Haft kommen.
Mhm. Wir werden es weiter beobachten. Bis jetzt haben wir also noch kein Urteil. Noch nichts darüber gehört, wie das Urteil gefallen ist in Moskau. Wir wissen auch nicht, ob es heute tatsächlich das Urteil geben wird, aber wir werden die Sache verfolgen. Zerstörung, Umbruch, Befreiung, Liane Bethnatz. Es sind immer die Dinge, die nah beieinander liegen, die positiven und die negativen Seiten, oder?
Das stimmt. Ich bin zwar keine Tarot-Anhängerin, aber natürlich ist es so, gerade jetzt auch der Jahreswechsel war ja gerade, den kann man also dazu nutzen, dass man vielleicht Dunkles und Düsteres im eigenen Leben hinter sich lässt und einen befreienden Neuanfang im Jahr 2021 startet.
Ja, da muss man natürlich eine Idee haben, wie man das machen möchte, gerade in dieser Situation.
Ja, das stimmt, aber ich glaube, man spürt so etwas und es gibt ja jetzt auch bei aller Kritik an der Impfkampagne, aber an sich ist ja Licht am Ende des Tunnels auch in dieser Hinsicht jetzt da.
Danke Ihnen, dass Sie Zeit hatten in dieser Stunde für uns.
Ich danke Ihnen, dass ich dabei sein durfte.